Wir wollen still werden und miteinander beten. Doch wir sind froh, denn er, der Herr, ist stets in unserer Mitte. Lob und Preis sei dir, du treuer Gott und Vater, dass du in Christo Jesu und durch deinen guten Heiligen Geist in unserer Mitte zu sein verheißen hast und dass es so ist und dass wir es spüren dürfen. Und das schenke uns in dieser Morgenstunde. Mach du uns frei von unseren Gedanken und lass uns hineinschauen in deine Gedanken. Öffne unsere Herzensohren und unserem Bruder seinen Mund. Und wir wollen dich loben und preisen, dass du uns erkauft hast, teuer, mit dem Blut deines geliebten Sohnes. Und dass wir jetzt hören dürfen, was du mitzuteilen hast. Dass wir Wegweisung haben durch dein so teures und lebendig machendes Wort. Mach uns stille und zu hören und gib unserem Bruder die Vollmacht auszuteilen, das Wort des Lebens. Wir preisen dich darüber. Amen. Amen.
So, ich hatte heute Morgen ja angedeutet, dass ich meine beiden Themen tausche. Ich spreche also heute über Verdrängungsmechanismen und morgen über Erwartungen. Nicht aus dem Grunde, wie es ein Mädel vermutete, damit sie vielleicht nochmal etwas über Erziehung mitbekämen. Das wollte ich heute ja auch noch einpacken. Nein, sondern weil die Erwartung und Erwartungshaltung für mich den Abschluss morgen bedeutet, denn das ist dann mein letzter Dienst. Moment, wegen des Liedes nachher. Entschuldigung, es ist eine Organisationsfrage wegen des Liedes. Verdrängungsmechanismen. Da steckt ein Wort drin. Mechanismus. Was mechanisch geschieht, wird nicht immer bewusst mitreflektiert. In unserem Leben müssen wir viele Dinge mechanisch absolvieren. Etwa wenn wir Autofahren. Am Anfang geht das ja immer übers Bewusstsein. Ersten Gang, Kupplung und so weiter. Das geht nachher mechanisch. Stellen Sie sich vor, Sie würden im Gedränge des Verkehrs das noch nicht mechanisiert haben und Sie müssten dauernd überlegen, ich glaube, dann gäbe es noch mehr Staus, als das jetzt schon der Fall ist. Und da im Bereich der Verdrängung geschieht vieles auch automatisch, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Am Ende einer Lehrerfreizeit sagte ein Teilnehmer, ach ja, jetzt geht's wieder hinein in den grauen Alltag. Vielleicht ganz mechanisch gedacht, der Leiter konterte, dir geschehe nach deinem Glauben. Ja, liebe Brüder und Schwestern, da haben wir schon eine geistliche Devise. Uns geschieht nach unserem Glauben, aber auch nach unserem Unglauben. Uns geschieht, nachdem, wie wir auf das Wort eingehen, es bewegen, aber auch nach unseren Zweifeln. Und auch da kompensieren wir oft, das heißt gleichen aus, verdrängen, indem wir uns dessen nicht bewusst sind. Bewusst leben unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes ist sehr wichtig. Hier kann natürlich, wenn es um Bereiche der Vergangenheit geht, auch die Psychologie mal helfen. Ich will sie nicht verteufeln. Aber eins, im Bereich der Seelsorge müssen wir uns aufs Wort Gottes beziehen. Da bin ich biblisch orientiert. Ich will Ihnen ein Beispiel bringen. Wir hatten eine Tagung, Pädagogen, Theologen und ein Psychotherapeut berichtete Folgendes. Das hängt auch mit Verdrängung zusammen. In dem Biologieunterricht hatte der Lehrer ein Skelett vorn aufgestellt, wollte den Schülern die verschiedenen Teile des menschlichen Skelettes vermitteln. Da merkt er, wie eine Schülerin verkrampft in der Bank sitzt, nicht wagt, dieses Skelett anzuschauen. Dann holt er das Kind nach vorn, Er merkt, das Kind hat eine Aversion und will nun das, was in dem Kind an Problemen vorhanden ist, im Hinblick eben auf dieses Skelett, das auf seine Art und Weise lösen. Er bittet das Kind also nach vorn und jetzt macht er etwas völlig Unpädagogisches. Nimmt den Kopf dieses Kindes und stößt ihn mit dem Schädel dieses Skelettes zusammen. Nun meint er, sei das Problem gelöst. Wir haben ja darüber gesprochen. Ich merke hier nicht, da schütteln Sie den Kopf. Es gibt leider so viele Pädagogen, entschuldige die Anwesenden ausgenommen hier. Wir haben nämlich noch einige unter uns, die oft unpädagogisch handeln, aber auch die Eltern. Was passiert? Dieses Kind bekommt Halluzinationen. Das sind Erscheinungen, die nicht mit der Realität zusammenhängen. Abends, wenn das Kind im Bett lag, die Mutter hereinkam, dann sah dieses Kind anstelle des Kopfes wirre, kugelförmige, merkwürdige Erscheinungen. Es war total daneben geraten. Und nun kommt dieser Psychologe, um zu helfen. Und das hat er gemacht. Und sehen Sie, da kann auf dieser wissenschaftlichen Ebene natürlich ein Fachmann einen solchen Komplex, der ein Kind psychisch total durcheinander bringen kann, entfalten. Und ihm ist sofort klar, dieses Kind hat ein Problem nicht bewältigt. Wissen Sie welches? Das des Todes. So ein Skelett deutet ja auf Tod hin. Es war ja mal ein Mensch, der lebte. Nun kann er, auch als ein Mensch, der Christ ist, diesen Komplex allmählich entfalten und das Kind war wieder völlig psychisch normal. Was soll uns dieses Beispiel zeigen? Wenn eine solche, das war natürlich eine ganz massive Art der Verdrängung, eine solche Verdrängung in unserem Leben geschieht und es wird, die Psychologen sagen, ein solcher Komplex nicht entfaltet, auch über das Bewusstsein erleuchtet, dann kann das schlimme Folgen haben. Und es gibt Menschen, die bewusst oder unbewusst immer wieder Probleme nicht lösen, sondern verdrängen. Dieses Verdrängen aber hat irgendwo eine Grenze. Stellen Sie sich mal vor, Sie stecken etwas in ein Gefäß hinein. Immer hinein, eine Zeit lang geht das, aber wenn das Gefäß voll ist, eines Tages quellt es über und dann wird deutlich, da ist keine Aufnahmekapazität mehr. Und genauso ist das mit der menschlichen Seele, vor allen Dingen mit den unteren psychischen Schichten. Und die Bibel macht nun genau Folgendes. Da ist ja eine so herrliche Psychologie drin enthalten, dass sie eben sagt, verdrängt doch nicht. David, da ich's verschweigen wollte, verschmachteten meine Gebeine. Was heißt denn das? Da wird da schon auf die psychosomatischen Relationen hingewiesen. Psyche, die Seele, Soma, der Leib. Ja? Und wenn heute Mediziner, Psychologen feststellen, dass 60% der Krankheiten seelischen Ursprungs sind, dann müssen wir uns als Christen das auch sagen lassen. Also nicht verdrängen, sondern göttlich lösen. Dazu brauchen wir zwei göttliche Momente, göttliche Weisheit und Erkenntnis, die viel mehr ist als die der Psychologen. Und jetzt göttliche Kraft, um die Probleme auch göttlich lösen zu können. Ich will in dem ersten Teil nochmal einige solche Problembereiche aufzeigen, wo wir in der Gefahr stehen, etwas zu verdrängen und nicht zu lösen. Und in dem zweiten Teil will ich das nochmal exemplarisch darstellen am Bereich der Erziehung. Der natürliche Mensch verdrängt, ich habe das auch im Zusammenhang mit der Frage Illusion oder Wahrheit schon dargestellt, verdrängt das Gottesproblem. Und leider haben wir heute eine Theologie, die nicht nur liberal ist, sondern so gefährlich ist, dass entweder Synkretismus, Religionsgemisch angeboten wird. Ich habe darauf hingewiesen, dass diese Theologin aus Seoul sagt, in meinem Bauch bin ich Buddhistin, im Herzen bin ich Hinduist und hier in einer Hälfte des Denkens bin ich Christen. Ich darf prophetisch sagen, es wird dahin kommen, dass wir am Ende dieses Zeitalters eine Religion angeboten bekommen, die aus allem etwas hat. In Berlin traf ich am Hermannsplatz so auf einen Stapel Schriften, habe mir eine Schrift herausgezogen und da war genau dasselbe von einer Buddhistin beschrieben. Ihr Christen könnt an euren Gott glauben, ihr Moslems an euren Gott und so weiter. Und die Christen und viele Theologen haben heute nicht mehr den Mut zu sagen, allein in Jesus Christus ist das Heil. Dialog anstelle Zeugnis. Damit muss man die anderen ja nicht verunglimpfen, aber die Wahrheit bezeugen. Und es ist kein Gott. Dorothee Sölle sagt, Gott geschieht im sozialen Vollzug. Dadurch, dass ich mich sozial engagiere, ist Gott gegenwärtig. Und wissen Sie, was eigentlich noch nie war? Man muss ja vorsichtig sein mit der Formulierung, das gab es noch nie. Aber eine solche freche Behauptung von sogenannten Theologen im Hinblick auf ihre Erkenntnis, dass die anderen das hören müssen. Diese Jutta Voss zum Beispiel, hier bei uns im schwäbischen Raum, eine Feministin. Sie wissen, dass das Menstruationsblut gleich dem Blut Jesu Christi wahrhaben will. Und die bezeugt, sie habe einen Glauben an eine Wildsaugöttin. Stellen Sie sich das mal vor. Sie kann das ja meinetwegen glauben, so eine verrückte, perverse Art. Aber wenn sie jetzt noch fordert, in diesem Prozess mit der Kirchenleitung, da soll es ein Lehrzuchtverfahren geben, nicht, wenn sie nun noch fordert, dass diese ihre Auffassung ernst genommen werden will, verstehen Sie, dann ist das heute einmalig. Das ist Lästerung. Merken Sie, wer dahinter steckt? Satan, der diese Perversion will. Und der Mensch ist hier offen. Wie viele, selbst Pfarrer, gehen für diese Frau, das habe ich im Remstal da bei mir erfahren, auf die Straße? Ein Theologe will, dass diese Frau ernst genommen wird. Es gibt keinen Gott. Dass das schon in der Evolutionstheorie verkündigt wird, wissen wir. Aber dass das in die Theologie hineinreicht, das registrieren wir immer mehr im Sinne eines Abfalls. Also hier versucht der Mensch zu verdrängen. Warum denn? Dann ist er ja nicht mehr einem Gott gegenüber verantwortlich. Er kann ja handeln. Aber sie machen die Rechnung ohne diesen Gott. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. 70 Jahre hat Gott zugelassen, dass man in einem atheistischen, kommunistischen, sozialistischen System diesen Gott beseitigen wollte. Wer spricht heute noch von Lenin? Diese Denkmäler werden vom Sockel gestürzt. Sicher, in einigen Köpfen ist das immer noch vorhanden, was da im Sinne dieser kommunistischen Ideologie verbreitet wurde. Es gibt keinen Gott, ist die große Illusion. Zweitens, die Bibel ist nicht uneingeschränkt Gottes Wort, wird heute verbreitet, stellt für mich eine Art der Verdrängung dar, denn dann kann man sich ja aus dem Worte Gottes auch heraussuchen, was einem gerade passt. Wer sagt denn dann, was Gottes Wort ist und was nicht? Für mich ist die Bibel unumschränkt Gottes Wort. Diese sogenannte Entmythologisierung im theologischen Bereich hat Theologengeneration seit Bultmann verdorben. Und wissen Sie, dass Drewermann auch eine Entmythologisierung vertritt? Er sagt nur, was die protestantischen Theologen machen, das ist rein rational. Und er kommt von der tiefen Psychologie her. Und für ihn sind Träume, sind die Mythen Anlass, um von daher kreativ zu entfalten und zu entwickeln, was nun seiner Theologie entspricht. Und der Mann hat in Stuttgart 2000 Evangelische zu einer Veranstaltung eines evangelischen Bildungswerks mobilisiert. Der Mann hat Zulauf. Merken Sie, wo wir stehen? Dritter Aspekt: Schuld wird geleugnet, verdrängt. Darf ich Sie mal fragen, tun Sie das? Wenn der Heilige Geist Sie mahnt, das müsste in Ordnung gebracht werden, ins Licht gestellt werden. Betrügen Sie sich selbst dadurch, dass Sie sagen, ach, ist doch nicht so schlimm, Gott nimmt es nicht so genau. Auf diese Art und Weise kommt dann der Feind, um uns deutlich zu machen, das, was damals geschrieben wurde, passt nur in die damalige Zeit. Heute sind wir aufgeklärte Menschen, emanzipiert. Man darf es doch nicht mehr so genau nehmen. Wie viele Gemeinden und Gemeinschaften sind dem Zeitgeist erlegen, nehmen es nicht mehr genau, achten nicht mehr auf den Heiligen Geist, verdrängen, kompensieren. In einer zweiten Staatsprüfung hatte ein Referendar die Geschichte vom Zöllner Zachäus behandelt. Anschließend setzt sich der Prüfungsausschuss zusammen. Dann gibt es eine Diskussion über das, was wir gesehen haben, Vorschläge, Notenvorschläge, ehe der Betreffende gehört wird. In dieser Stunde ging es um die Thematik anhand dieses Beispiels: Ein Außenseiter wird in die Gesellschaft integriert. Das Verhältnis des Sünders zu Gott kam mir überhaupt nicht vor. Und dann habe ich gesagt, also meine lieben Kollegen und der Vorsitzende von der Regierung und dem Ministerium, ich weiß nicht, wie er dabei war, der hört sich das an, er kannte mich und meine innere Einstellung, musste sich sagen lassen, hier ist der Text überhaupt nicht richtig interpretiert worden. Theologisch geht es um eine Exegese. Und mein Fachleiter für Religion ist auch der für Deutsch. Und der drängt ja immer wieder drauf. Ihr lieben Referendare, müsst mal gucken, was da im Text drin steht. Und dann habe ich dasselbe mit dem Ausschuss gemacht. Bibeln her, was steht denn da? Ich wollte damit nur sagen, das Entscheidende klammert der Mensch aus. Hochintelligente Leute. Mein Fachleiter hat gesagt, der kommt aus einem gläubigen Haus, der Vater war Pfarrer, ich bin Theologie geschädigt. Ich habe manches Gespräch mit ihm gehabt, er war ein lieber Kerl. Aber das Schuldproblem, da durfte ich nicht heran. Sozial tun, sozial sich engagieren. Und das ist heute das Problem. Verdrängen Sie nicht. Dann, das kann ich jetzt nur andeuten, kommt morgen. Falsche Erwartungshaltungen. Es gibt also diese Optimisten, die immer etwas von der Zukunft erwarten, anstatt dass man auf dem Boden der Realität jetzt steht. Die Politik macht uns das vor. Unsere Wirtschaftsbosse, die Wirtschaftspolitiker, bald kommt der Aufschwung. Wie lange wird uns das schon verheißen im Hinblick auf Ost-West-Vereinigung? Aber auch bei uns, wir müssen uns fragen, klammern wir uns nicht an irgendetwas, was in der Zukunft liegt, und wir verdrängen die Vergangenheit und die Gegenwart. Ich will es nur andeuten, weil ich morgen noch darauf eingehe. Dann Ideologien anstelle klarer biblischer Wahrheit. Professor Beierhaus hat ein Büchlein dazu geschrieben. Der Mensch von heute verfällt ständig irgendwelchen Ideologien, aber er ist nicht bereit, aufs Wort zu hören. Ich habe es gestern schon angedeutet im Zusammenhang mit dieser Thematik, der Mensch braucht die Illusion, weil er der nackten Wirklichkeit nichts ins Auge sehen will. Und da tun die Medien ein Übriges. Wissen Sie, dass die Medienmacher heute gar nicht mehr, und sie fordern das öffentlich und sagen es auch deutlich, objektiv informieren wollen, etwa wenn es um Nachrichten geht. Nein, sie wollen über ihre Schau der Dinge die Gesellschaft verändern. Bewusst wird eben jenes gefährliche Medium dazu benutzt, die Menschheit zu beeinflussen. Und wissen Sie, wer das später einmal am besten tun wird? Das Bild, das spricht, ist meiner Meinung nach eindeutig der letzte Weltenherrscher, der über das Medium Fernsehen die Menschen dann allerdings auch magisch unter seine Herrschaft bekommt. Darum prüfen Sie die vielen Nachrichten, befassen sich gar nicht allzu viel damit, vielmehr mit dem Worte Gottes. Sicher, wir müssen informiert sein, ich muss auch manches lesen, damit ich auch hier in den Konferenzen immer wenigstens auf dem Laufenden bin. Aber das Entscheidende ist, dass wir von Gott her sehen. Und jetzt sage ich noch einen nächsten Punkt. Verdrängung, Psychologie anstelle Seelsorge. Wenn wir Christen Seelsorge, auch bei Seelsorgern, die natürlich helfen können, benutzen, haben wir hoffentlich mehr Hilfe und Rat, als das je eine Psychologie tun kann. Sicher, ich bin der Meinung, dass da Steine aus dem Wege geräumt werden können. So wie bei der Auferweckung des Lazarus, die Menschen den Stein da selber wegwälzen mussten. Aber den Toten hat der Herr durch sein Wort lebendig gemacht. Was gehört hierhin, was gehört dorthin, müssen wir klar unterscheiden. Ein letzter Aspekt noch hierzu, die Verhältnisse sind Schuld und nicht wir. Wir stehen auch als Gläubige in der Gefahr, immer die anderen, die Verhältnisse für das Versagen, für die Probleme verantwortlich zu machen. Sicher, wir leben in einer Welt, wir leben ja noch nicht so in der Herrlichkeit, dass wir mit dem Diesseits gar nichts zu tun hätten. Aber Gott will, dass wir in dieser Welt leben. Nicht von der Welt sind, aber in dieser Welt. Das erzeugt Spannungen, daraus entstehen Probleme, aber Gott ist dann der, der unsere Probleme mit lösen möchte. Der Gläubige, eben habe ich allgemeine Dinge angegangen, hat natürlich auch seine Probleme und ich will da eben auch nur kurz noch einiges nennen. Ich gehe nochmal zurück auf die Bekehrung. Auch da gibt es leider falsche Lösungsansätze. Wenn Sie heute manche Evangelisation miterleben, ich habe auch schon angedeutet hier, dann ist nicht mehr das klare Wort, das Kreuz des Christus der Mittelpunkt, sondern so viele Randerscheinungen, die überlagern manches Problem. Man kann zu der Evangelisation von Billy Graham stehen, wie man will. Ich habe einmal daran teilgenommen in Schorndorf. Das ganze Rahmenprogramm war meiner Meinung nach so weit gespannt und oft so ablenkend, dass die kurze Botschaft vom Kreuz vielleicht nicht immer durchschlug. Da in Schorndorf, ich weiß nicht, ihr Lieber, ob ihr es miterlebt, kam auf einmal ein Motorradfahrer da mitten hineingerauscht, der wurde interviewt, sicher ist das schön, nicht? Aber all diese Begleiterscheinungen lenken oft ab. Hat das Wort nicht mehr die Kraft, allein die Menschenherzen zu verändern? Was machen wir Gläubigen heute alles, um die Menschen zu erreichen? Ja, man muss dieses und jenes alles tun. Das ist Unglaube. Wen der Vater nicht zum Sohn zieht, durchs Wort, der kommt auch durch all die anderen methodischen Maßnahmen nicht. Und in der Regel bleiben die meisten auch nicht. Es haben Untersuchungen festgestellt, dass bei Finney und Moody etwa 60-70% derer, die sich entschieden haben, geblieben sind. Und bei heute den modernen Evangelisationen 2-3%. Sicher, man darf sich freuen über jeden, der kommt. Also, klare Grundlage. Keine billige Gnade. Die Gnade hat den Herrn Jesus das Leben gekostet. Ist zwar unser Geschenk, aber das bedeutet, dass wir auch bereit sind, in das Licht Gottes zu treten. Licht zu werden, dass wir uns durchrichten und durchlichten lassen. Nach Johannes 16 wirkt der Heilige Geist zuerst bei uns Sündenerkenntnis. Ja, noch mehr, dass wir Sünder sind. Und ich spreche noch einen letzten Punkt hier an. damit ich dann noch zu dieser Erziehungsfrage kommen kann. In 1. Korinther 13 werden uns vier gläubige Gruppen vorgestellt. Und meiner Meinung nach ist das ein wunderbares Beispiel für Kompensation. Da sagt ja Paulus, wenn die Agape, die Liebe nicht da ist, dann könnt ihr das und das und das und das haben, sind vier Dinge, und es ist nichts nutz. Erster Bereich sind die Charismatiker. Ich kann in Menschen- und Engelzungen reden, habe die Liebe nicht, dann bin ich in Tönen des Erz. Man hört wenigstens noch was. Aber ein Tönen des Erz ist kein Leben. Zweite Gruppe, ich kann alle Erkenntnis haben. Ich kann Einblick in die Prophetie haben. Ich kann alles wissen. Ist aber Kopfwissen. Habe die Agape, die Liebe nicht. Dann steht da, ist das gar nichts. So wie bei einem Produkt, wenn ein Faktor gleich Null ist. Ergebnis? Null. Da kann der andere Faktor riesengroß sein. Millionen mal Null? Da gibt nichts. Nicht? Vielleicht wissen Sie es noch aus der Mathematik, ist eine einfache Geschichte. So. Oder ich kann allen Glauben haben, der sogar in der Lage ist, Berge zu versetzen. Kommen nicht nachher, nach Matthäus 7, einige zum Herrn, haben wir nicht in deinem Namen? Der sagt, ich kenne euch nicht. Eigenartig. Zeichen und Wunder sind kein Beweis dafür, dass Gott dahinter steht. Satan kann das imitieren. Aber was kann er nicht imitieren, nachmachen? Die Liebe. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Und die Frucht des Geistes beginnt mit Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und ich kann sogar Märtyrer sein. Meinen Leib dahingeben. Ohne Agape nichts. Ich hatte in meiner Bibliothek die Autobiografie des letzten Kommandanten des KZs Auschwitz. Da hat dieser Höss geschrieben, dass er einen Zeugen Jehovas in seinem Lager hatte, der zum Tode verurteilt war. Der ist ekstatisch, wie verklärt, in den Tod gegangen. Und dieser Höss hat nur ein abfallendes Urteil. Bitte, ich will jetzt nicht über diesen Mann urteilen. In der Regel glauben ja die Zeugen Jehovas nicht daran, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und wie viele sind aus fanatischen Gründen in den Tod gegangen? Das ist alles möglich. Hätte der Liebe nicht. Das ist das entscheidende Problem. Wir können, ich will es jetzt nochmal sagen, durch Aktivitäten, durch Erlebnisse falscher Art, durch gewaltige Zeichen und Wunder können wir ständig verlagern. Ich habe hier einmal einen kennengelernt, der wollte uns charismatisch in Schwung bringen. So bei einer solchen Veranstaltung, wie wir sie vorgestern Abend hatten. Wir saßen alle zu brav da. Der wollte uns aufputschen. Aber wissen Sie was? In den Gebetsstunden war er nicht dabei und plötzlich war er verschwunden, als er nicht zum Zuge kam. Seine Frau hat er allein hier sitzen lassen. An den Früchten sollt ihr sie erkennen. Er wollte Zeichen und Wunder in jeder Stunde haben. Bitte, ich habe selber Zeichen und Wunder erlebt, aber stelle die nie in den Mittelpunkt. Und der Antichrist wird mit Zeichen und Wundern die ganze letzte Generation bis auf die Gläubigen verführen. Einen letzten Hinweis gebe ich noch, ich kann nicht darüber sprechen, und am meisten wird das Problem des Todes verdrängt. Das Gesetz der Sünde und des Todes hängt ursächlich zusammen. Wer das Sündenproblem nicht löst, löst auch das Todesproblem nicht. Wir dürfen hier das Todesproblem lösen, möchte Gott uns schenken, dass wir so an ihn glauben, dass wir wissen, wir sind vom Tode zum Leben hindurchgedrungen und kommen nicht ins Gericht. Nach Johannes 5, Vers 24. Dann dürfen wir entweder damit rechnen, zu entschlafen, sterben muss dieser Mensch, die Bibel sagt aber dafür entschlafen, oder aber wenn der Herr kommt, wird unser Leib der Niedrigkeit nach Philipper 3, 20, 21 verwandelt. Es waren nur einige Schlaglichter. Ich wollte Ihnen so vermitteln, damit Sie auch einmal ein Raster haben, um überprüfen zu können, wo die Möglichkeit des Verdrängens besteht. Und nun zum Bereich der Pädagogik. Auch da gibt es viele, viele Möglichkeiten zu verdrängen, falsche Methoden einzusetzen. Und da kann vieles schief laufen. Und ich sage nicht, dass, obwohl ich nun pädagogisch studiert habe, auch bei meinen Kindern das immer richtig gemacht hat. Ich habe 3 Kinder und 4 Enkelkinder. Das ist ein Geschenk. Aber es ist eins der schwierigsten Geschäfte zu erziehen. Ich stelle diesen zweiten Teil unter die Überschrift: Wir als Gläubige in der Erziehungsschule unseres Vaters. Nur wer sich, und das sage ich jetzt mal den Eltern, sich selbst hat erziehen lassen, auch vom Vater, kann recht erziehen. Es ist auch das eine Illusion, zu meinen, ich könnte über die Kleinen so verfügen, ohne dass ich mich in die göttliche Pädagogik mit hineinnehmen lasse. Und es geht nun mal in der Schrift, im Gegensatz zu der heutigen pädagogischen Forderung, nicht um einen Laissez-faire-Stil, nicht um einen antiautoritären Stil, auch noch nicht einmal um einen demokratischen Stil, sondern es geht um göttliche Ordnungen. Ich würde sogar sagen autoritär, aber nicht im Sinne einer Amtsautorität, sondern einer personalbezogenen. Echte Autorität, beglaubigt von Gott, wird heute immer noch akzeptiert. Lassen Sie sich das mal sagen, ich muss es mir auch sagen lassen. Ich habe ja nun in meiner 40-jährigen Zeit manches miterlebt an verschiedenen pädagogischen Konzeptionen. Nach dem Kriege ein gewaltiger Aufbruch im Sinne der Reformpädagogik. Dann in Hessen, da fing das ja an durch die Frankfurter Schule. Die Frankfurter Kritische Schule hat die Pädagogik beeinflusst im Sinne einer neomarxistischen Erziehung. Diese Erziehung geht viel mehr von all den Umweltfaktoren aus und schaltet Gott und die endogenen Faktoren, also die Anlagen, zum Großen und Ganzen aus. In Verbindung mit einer ganz bestimmten amerikanischen Lernpsychologie hat man schließlich in der Schule gesagt, wir können den Kindern auf allen Altersstufen alles anbieten, die können wir so erziehen, dass sie im Sinne dieser Ideologie alle das Erziehungsziel erreichen. Und darum zum Beispiel bei uns in Hessen Gesamtschulen, fast jeder sollte das Abitur machen. Wie ist diese Erziehung vor allen Dingen, wenn sie ganz einseitig anti-autoritär war, gescheitert? Der Bestseller in Amerika entstanden zu dieser Thematik, hat viel Unheil angerichtet. Und der Autor dieses Buches hat nach 10 Jahren gesagt, als zum Teil Lehrer mit Pistolen bewaffnet in die Schulen gehen mussten, hätte ich das geahnt, was dabei rauskam. Und auch unsere 4 Frankfurter Professoren haben nach dem Zusammenbruch des Kommunismus auch zu dieser Situation stellen müssen. Wahrscheinlich sind Ihnen die Namen bekannt: Habermas, Adorno, Marcuse und Horkheimer. Aber es hat nie einer wirklich gesagt, das war total falsch. So wie ja leider auch Theologen immer noch den Sozialismus in einer ganz bestimmten Form als die Art des Christentums hinstellen. Was wird da verdrängt? Ich will Ihnen kurz 4 Erziehungsstile oder Ansätze nennen und Sie können selber mal als Eltern prüfen, wie Sie es machen. Also das erste wäre ein streng autoritärer.
Einige sind wahrscheinlich noch durch so eine Schule gegangen, wenn der Lehrer da vorne stand und einen autoritären Stil praktizierte, er allein hatte das Sagen, da geht's lang, da durfte kein Schüler widersprechen. Es war für die Schüler nur ein Aufnehmen, ein Reproduzieren, ein Rezipieren, ein Aufnehmen von Wissen und Kenntnissen. Ich habe mal, als ich eine Schule übernahm, einen über 60-Jährigen da drin gehabt, der so noch unterrichtete. Der hatte seine Klasse im Schwung. Und der wollte mir mal zeigen, Herr Heinemann, kommen Sie mal mit. Auch wenn ich nicht da bin, die Kinder sitzen mucksmäuschenstill. Der führte mich dahin, ich war selber erstaunt. Also ich kam da rein, ohne dass der Lehrer da war. Und die wussten auch nicht, dass ich kam als Schulleiter. Als der Mann aber in den Ruhestand ging, und ein jüngerer Kollege die Klasse übernimmt, da gingen die über Tisch und Bänke. Genau dasselbe, wie wir es heute im Osten haben. Nicht? Der Druck durch eine einseitige, autoritäre Erziehung bewirkt, dass im Schüler eine Haltung entsteht, die nachher irgendwann zur Explosion führt. Wenn Gott meint, dass die Eltern von ihm legitimiert erziehen sollen, dann geschieht das auf der Basis der Liebe. Und das ist etwas anders. Dann gibt es einen abgemilderten, autoritativen Stil, wo der Lehrer die Kinder schon ernst nimmt, auch mit einbezieht. Etwas besser schon, aber dann kommt der Nächste, der wird beschrieben mit sozial integrativ. Es gibt sogar eine Formel, wo man genau feststellen kann, wie man erzieht, mit welchen Teilen Führung, Lenkung, Leitung und mit welchen Teilen, wo man also den Zöglingen, den Kindern, den Schülern Raum gibt. Da haben Untersuchungen herausgefunden, dass ein Teil klare Leitung, Führung, zwei Teile, die Schüler mit einbeziehen, die besten Unterrichtserfolge liefert. Der vierte Stil wäre eben laissez-faire, lass sie laufen. Lass sie laufen. Ja. Na, hier laufen die Kinder ja auch manchmal. Ich habe heute Morgen gesehen, da haben einige hier aus dem Speisesaal eine Rennbahn gemacht. Das ist nicht schlimm. Die haben nur das Bedürfnis, sich zu bewegen. Und da müssen wir unterscheiden. Es ist schwierig zu sagen, hier musst du zugreifen, bis hierher und nicht weiter, oder mal etwas Freiraum lassen. Ich darf noch mal die beiden Extremen gegenüberstellen. Wer nur autoritär erzieht, wird eines Tages erleben, dass diese Kinder, deren Willen oft gebrochen wurde, in der Gesellschaft entweder zu aggressiven Haltungen neigen oder sich so aus der Gesellschaft verabschieden, dass sie irgendwo in den Randgruppen wiederzufinden sind. Mir hat ein ehemaliger Freund und Schulkamerad gesagt, ich bin zu Hause in einem frommen Haus so aufgezogen worden, ich durfte kaum was. Als er dann aber aus der Familie entlassen wurde, mal allein war, hat er mir berichtet, da habe ich alles genossen. Und laissez-faire ist, entschuldige, wenn ich das sage, ein Verbrechen an den Kindern. Wenn die nachher in der Schule, in der Ausbildung, in der Gesellschaft gefordert werden, denn da gibt es nicht so einen Freiraum, dass ich tun und lassen kann, was ich will, scheitern die ganz kläglich. Eine Anforderung, pädagogisch wohl dosiert, auch schon beim kleinen Kind, hilft dem Kind. Ja, was für eine Erziehungsmethode, damit wollen wir mal in die Schrift hinein gehen. Benutzt denn unser Vater, er der Gott der Liebe, kann auch ein ganz strenger Gott sein. Es ist nicht der liebe Gott, der es gestattet, dass alles, wie man so salopp sagt, unter den Teppich gekehrt wird. Er ist der heilige Gott und der weiß, dass ein Mensch nur dann auch geistlich gesund wachsen kann, wenn Liebe und Wahrheit miteinander gekoppelt sind. Grundsätzlich möchte Gott bei seinen Kindern, dass sie sich durch sein Wort leiten lassen. Er straft nicht gern. Ich habe hier schon mal erwähnt, Psalm 32, Vers 8, ist für mich ein pädagogisches Leitwort. Da muss der Psalmist sagen, seid doch nicht wie die Rosse und Maultiere, die brauchen Zaumzeug und Zügel, sondern Gott will mit seinen Augen leiten. Ich muss sagen, wenn ich, als ich früher noch unterrichtet, ich habe eben zum Schluss in der Lehrerausbildung selber nicht mehr unterrichtet, wenn ich reinkam in die Klasse, die war noch von der Pause her arg beschäftigt. Ist ja immer eine schwierige Situation, da nun etwa damit Mathematik einzusteigen. Ich habe mich vorne hingestellt, eine Weile, habe hineingeschaut. In der Regel sage ich, wurden die Kinder still. Aber was gibt es da heute Probleme? Eine Viertelstunde kämpft oft ein Lehrer damit, bis eine Klasse überhaupt erstmal zur Ruhe kommt. Und wir merken das ja daheim. Wir haben eine Situation heute, wo die Kinder oft motorisch überdreht sind durch die Reizüberflutung. Mit den Augen leiten heißt im Blickkontakt mit Gott über sein Wort bleiben. Das ist Gottes höchste Erziehungsmethode. Aber es geht nicht immer so. Wir kennen alle ein Wort aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 12 in den Versen 5 bis 13, ich will es jetzt nicht lesen. Da sagt Gott, dass er einen jeglichen Sohn, da geht es nicht um Gesetz, ja, einen jeglichen Sohn erzieht, und zwar wodurch? Auch durch Leiden, durch Schläge. Seit wir nach dem Krieg ein völliges Verbot, die Kinder körperlich zu züchtigen haben, haben wir auch die schwierigen Situationen in der Pädagogik. Ich bin gewiss der Letzte, der hier Prügelstrafen in der Schule erlaubt. Aber hin und wieder wäre es tatsächlich mal nötig gewesen. Das sage ich ganz offen. Ich will Ihnen ein Beispiel bringen, damit nochmal deutlich wird, dass um eines höheren Zieles willen auch körperliche Zucht nötig sein kann. Ein Vater ist mit einem Jungen im Gebirge. Sie kennen es wahrscheinlich schon, dieses Beispiel. Ich habe es hier und da gebracht. Dieser Junge hat ein Schmetterlingsnetz und jagt einem Schmetterling nach. Er sieht nur diesen wunderschönen Schmetterling und achtet überhaupt nicht mehr auf die großen Gefahren. Voller Entsetzen entdeckt der Vater auf einmal, dass dieser Junge einer grausig tiefen Schlucht entgegenrennt. Der Vater ruft, halt! Der Junge hört überhaupt nicht. Nun ist der Vater Jäger und hat gerade noch sein Gewehr dabei. In seiner Verzweiflung legt er an, zielt, und zwar auf das Bein des Jungen, trifft ihn in der Wade, dieser Junge bricht heulend zusammen. Grausamer Vater, ja? Bitte, die Alternative war, entweder der stürzt ab, weil er nicht gehört hat, oder diese Maßnahme mit dem Gewehr einen Schuss zu lösen. Gott in seiner Liebe, und liebe Brüder und Schwestern, das ist ein Teil der Beantwortung dieser Frage, warum lässt Gott all das zu auf dieser Erde? Peter Hane hat auch ein Büchlein dazu geschrieben. Ich habe in der letzten Nummer von Gnade und Herrlichkeit zu diesen Fragen mal Stellung genommen, Leiden und Gerichte. Es gibt viele Hintergründe für Leiden. Wir dürfen nicht pauschalisieren. Charismatiker wollen alles wegbeten und andere schlucken alles, als ob das der Wille Gottes sei. Nein, differenzieren. Und wenn Gott sein Erziehungsziel an uns erreicht hat, meinen Sie, dann schlägt er weiter drauf los? Nein. Aber Gott tut das um eines höheren Zieles willen. Sehen Sie, wir haben neulich abends über die Frage gesprochen, wie ist das mit dem letzten Ziel? Gott kommt zu seinem Ziel und das geht immer nur über Gericht. Und wenn wir die einzige Gruppe sind, die Ekklesia, die das Heil in Christus Jesus aus Gnaden annimmt, dass wir uns selber durchlichten, durchrichten lassen dürfen. Aber alle anderen Körperschaften, ich werde morgen noch einige sagen, im Hinblick auf Erwartungen, eben durch schaurige Gerichte gehen müssen, auch Israel. Meinen Sie, die Gerichte wären umsonst? Es gibt hier auch Superfromme, die noch nicht mal Israel noch eine Hoffnung zugestehen. Ich hoffe, es ist niemand hier unter uns. Wenn Sie ihn sehen, in den Sie gestochen haben, dann werden Sie weinen und wehklagen, dass Sie den Messias abgelehnt haben. Gott muss oft durch Gerichte gehen. Aber nicht um, ich sage es nochmal, hinzurichten. Gericht ist nie das Letzte, sondern Gericht ist immer Mittel zum Zweck. Und das sollten wir in der Pädagogik auch erkennen. Ich habe neulich salopp gesagt, wir hatten noch nie so gehorsame Eltern wie heutzutage. Gehen Sie in einen Supermarkt, dann finden Sie kurz vor der Kasse, gerade so in der Augenhöhe der Kinder, noch so leckere Angebote. Und was Sie da oft für Szenen miterleben, da können Sie sehen, ob die Kinder kleine Tyrannen sind und die Eltern dauernd nachgeben. Es ist nicht gut. Ich weiß, in der eigenen Familie, mein Sohn war auch der Meinung, noch mehr im Sinne der Öffnung, fast laissez-faire. Ja. Da sagt selbst mein Enkel, der jetzt neulich da, Opi, du müsstest eigentlich mal nach Hause kommen und ein bisschen Ordnung machen. Oh ja, denn ich sage ganz offen, bei uns am Tisch, ja, muss es doch ein bisschen gesittet zugehen. Also wenn man da anfinge, nun, das muss jede Familie selber wissen. Aber Ordnungen sind auch nicht zum Selbstzweck da, sondern sind Mittel zum Zweck. Sehen Sie mal, wenn wir hier keine Ordnung hätten, das ist ja so eine Sache, auch mit der Pünktlichkeit, manche denken auch, Pünktlichkeit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. Ich weiß, mit Kindern ist es schwierig. Aber bitte, wenn hier einer, wie gestern unser lieber Bruder spricht, eine Viertelstunde das dauernd klappert, denken Sie doch mal an den oder an die, die da sitzen. Ich sage es Ihnen in Liebe. Gell? Nicht so wie einmal im Seminar hatte ich eine Gruppe und dann war von der staatlichen Schulaufsicht noch jemand dabei und dann kam einer zu spät. Dieser Mann von der staatlichen Schulaufsicht, der hat diesen Referendar da vor versammelter Mannschaft fix und fertig gemacht. Es muss nicht so sein. Es gibt Gründe. Aber Ordnungen, in denen wir leben sollen, sollen vom Geist der Liebe bestimmt werden. Wir haben das gestern Abend gehört. Wenn wir unter dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus stehen, wenn die Agape uns bestimmt, dann haben wir nicht dauernd nur unseren engen Blickwinkel, wie komme ich gut dabei weg, sondern wir denken an andere. Die Liebe, die Agape, sucht immer das, was des anderen ist. Und da darf ich in der Pädagogik auch immer wieder sagen, auch als Eltern, dass doch nicht der Mann nur stur seine Konzeption durchsetzt und die Frau, die mehr sensibel ist, ausgleichend andere Wege einschlägt. Die Kinder merken das übrigens sehr schnell. Die nutzen das oft aus. Eltern, liebe Eltern, sprecht miteinander die Dinge auch ab. Ich habe es mit meiner ersten Frau, die dann vor 11 Jahren heimging, und meiner jetzigen, die nun ja dann die 12-Jährige mit übernahm, auch immer wieder absprechen müssen. Wenn Gott erzieht, hat er eine Konzeption und das Entscheidende ist das Ziel. Wir sehen immer, das wäre ein weiterer Hinweis, vordergründige Ziele, damit möglichst jetzt die Situation erledigt wird. Nicht? Da setzen da heute die Eltern, damit sie ihre Ruhe haben, die Kinder vor den Fernseher. Schaurig, was da passiert. Wüssten Sie, was da in der Kindesseele alles zerstört wird? Ich habe es wohl schon angedeutet, unser Schulpsychologe, der hatte solche Fälle, wo er dann reparieren musste, was kaum noch zu reparieren ging, weil die Eltern die Kinder stundenlang vor diesen Kasten da setzten. Mich wundert es nicht, dass heute die Schüler kaum noch aufnahmefähig sind, wenn schon 8, 9, 10-Jährige abends bis 11, 12 vor der Flimmerkiste sitzen. Und das ist doch gar nicht mehr zu verarbeiten. Wir brauchen göttliche Hilfe und nicht Kompensation durch solche Medien. Wie erzieht Gott? Zunächst einmal, und ich will damit abschließen, ich hätte noch manches zu sagen, ich muss es aber doch jetzt hier raffen. Uns, die Gläubigen, zuerst hat er Ziele hier auf dieser Erde. Und wir als Gemeinde müssen wissen, was Gott vorhat. Wissen Sie, wozu Gott uns erzieht? Nicht nur, damit wir soeben errettet werden und dann selbst genüglich da im Himmel sind und über alles andere uns keine Gedanken mehr machen. Gott erzieht uns, ich habe es schon angedeutet, damit, wenn die Gemeinde offenbar wird, die Schöpfung, die ganze Schöpfung wieder genesen wird. Wissen Sie, dass auf der neuen Erde sogar die Nationen, die Heiden, noch von den Blättern der Bäume, die an dem Strom des Lebens stehen, genesen und gesunden? Für mich ist das schon ein Beweis dafür, dass Gott nicht einfach schwarz-weiß hier die einen in den Himmel, die anderen in die Hölle, dann Schluss. Wir haben eine Aufgabe und wir sind hier dazu gesetzt und darum erzieht Gott die Seinen in besonderer Weise, gerade die zur Sohnschaft, damit wir hier lernen, um später einmal helfen zu können. Wisset ihr nicht, dass ihr Menschen und Engel richtet? Wie kann denn das zugehen? Ich bin der Meinung, wenn etwa ein Pastor Wurmbrand in den Gefängnissen gelitten hat und er, wie er schreibt, für sie beten konnte, den grausamen Wärtern dort Liebe zusprechen konnte. Wenn er denen mal drüben begegnet, der braucht gar nicht viel sagen, der braucht nur seine Wundmale zu zeigen, dann wird da etwas deutlich von dem Erziehungsprozess, den Gott mit den Gläubigen vorhat. Darum lassen Sie sich mit hineinnehmen. Gott will durch sein Wort uns verändern. Und wenn das nicht geschieht, erzieht Gott uns durch andere Menschen. Das wird auch immer mit drin sein. Auch durch Verhältnisse. Ein Gemeinschaftsleiter hat während des Krieges, der hatte einen Handel mit Wäsche, den Leuten, die zu ihm kamen, gesagt, habe nichts mehr. Selbst denen aus der Gemeinschaft. Es war nicht wahr. Eines Tages bricht Feuer aus. Da hatte er oben unter dem Dach all die Sachen gestapelt. Lichterloh brennt der Dachstuhl und all das, was er gehortet hat, mit. Da wurde es offenbar, leider, vor der Welt. Gott kann sich das erlauben. Wenn wir als erziehende Eltern untereinander offenbar werden, wenn wir auch mit den Kindern Probleme besprechen, und ich sage es immer wieder, reden Sie mit Kindern. Speisen Sie nicht ab, nehmen Sie sich Zeit für Kinder. Ist schwieriger natürlich. Wenn das nicht geschieht, wird Gott irgendwie die Verhältnisse benutzen. Aber wir dürfen wissen, dass Gott ein Ziel hat. Gott möchte uns mit den Augen leiten, möchte den Erziehungsprozess bei uns hier gestalten, damit wir dann auch hier erziehen können, damit wir erzogen werden und später einmal auch richten werden, das heißt nicht hinrichten, sondern herrichten, damit Gott sich verherrlichen kann. Thema hieß Verdrängen oder wirkliche Probleme lösen. Ich weiß, ich konnte nur einiges exemplarisch darstellen. Vielleicht haben Sie ganz andere Nöte und Sorgen. Legen Sie Ihre Probleme Gott dar. Wem Weisheit mangelt, dem wird Gott schenken. Sprechen Sie untereinander. Es geht leider nicht immer. Ich möchte auch mit vielen noch sprechen können. Ich habe so viele Gespräche in dieser Zeit, dass ich voll ausgebucht bin. Und leider muss ich morgen Mittag dann abreisen, weil ich wieder eine Konferenz habe, eine Freizeit in Arosa. Suchen Sie, wenn Sie nicht allein zurechtkommen, einen Seelsorger auf. Aber ich darf nochmal sagen, das Entscheidende ist das Vertrauen unserem großen Gott gegenüber, der uns erzieht. Lassen Sie sich hineinnehmen in den Erziehungsprozess. Verdrängen Sie nicht falsch, sondern werden Sie Licht, lassen Sie sich durchrichten, damit später einmal offenbar wird, was der Herr an uns hat erreichen können. Und er wird es ja schaffen, habe ich am Sonntag gesagt, dass wir einmal ohne Flecken und Runzeln dem Vater dargestellt werden. Eine herrliche Gemeinde. Sicher noch durch manches Gericht, aber davor sollten wir keine Angst haben. Stellen wir uns in das Licht Gottes hinein. Amen.
Wir wollen noch miteinander beten. Es ist so köstlich, Vater, dass du uns erziehen willst. Lass uns da solche sein, die sich nicht nach anderen umschauen, sondern dass wir uns von dir, was uns oft eng erscheint, aber doch in die Weite hineinführen lassen. Dass deine Gottesliebe ausreicht, weit ausreicht, dass auch wir fähig sind, etwas darzustellen von deiner Gottesliebe. Wir danken dir für dein Wort in dieser Stunde, denn du selbst offenbarst dich immer wieder in dem, was wir sprechen, bist du aber das feste Wort. Und dafür wollen wir dir danken. Segne uns diese Stunde, lass es uns in einem Herzen bewahren, was wir gehört haben. Lass es uns umsetzen und verarbeiten. Und lass es uns in deinem Wort immer wieder offenbar werden, dass du der Rechte bist, der Erste und der Letzte, der uns bewahren will in alle Zeiten hinein. So preisen wir dich, danken dir für dein Wort an diesem Vormittag, danken dir, dass du mit uns geredet hast, mit deinen Kindern. Amen.